Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Dominik René Fahrer dem Thema Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, wie wir Menschen im Wandel mitnehmen können, welche Rolle Unternehmen, die Personalabteilung dabei spielen und wie sich auch Führung verändern und auch anpassen sollte. Dominik René Fahrer begleitet Organisationen, Teams und Menschen in der digitalen Transformation. Als Inhaber und Gründer der Tree Consulting ist es sein Ziel, Organisationen zu helfen, erfolgreich in die digitale Zukunft zu kommen. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Dominik René Fahrer kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, was Dominik René Fahrer unter Führung im digitalen Zeitalter versteht und warum er sagt, wenn wir also eine neue Führung beschreiben, dann muss diese die Menschen dabei bottom-up dabei unterstützen, mehr Selbstverantwortung zu übernehmen. Versteht, warum wir das Gefühl haben, dass wir nicht genug Zeit haben und wir glauben, dass die Welt sich immer schneller dreht und lernt, warum es wichtig ist, mit der Zeit zu gehen, um nicht irgendwann quasi nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein. Hört rein und erfahrt, was die aktuellen Merkmale und Herausforderungen einer zunehmenden Geschwindigkeit sind, welche Bedeutung dem Sinn zukommt, denn hier kann man den Menschen im Unternehmen etwas Beständiges bieten, während sich darunter sehr viel verändert. Lernt, warum es im digitalen Zeitalter neue Organisationsstrukturen braucht, wo selbstverantwortliche Teamstrukturen stärker entstehen können und versteht, warum Dominik sagt, wir brauchen unglaublich starke Teams, die es schaffen, diese vielen Sachen, die heute auf uns einströmen, zu bewältigen. Wir brauchen ein Team, was zu einem gemeinsamen Gehirn wird. Lasst euch anstecken von der Leidenschaft von Dominik René Fahrer für das Thema Führung im digitalen Zeitalter. Lernt die drei Bestandteile kennen, um im digitalen Zeitalter gut zu führen und versteht die Hintergründe von Dominiks Aussage, lasst uns lieber in die Zukunft gehen und gestalten, anstatt abzuwarten, dass sie uns irgendwann gestaltet. Bei What I Do Inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks, lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein, genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Lieber Dominik, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do Inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich bin auch froh, bei dir zu sein und mit dir heute über das Thema Führung zu sprechen.
Ja, wir werden uns heute mit dem Thema, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, wie wir Menschen im Wandel mitnehmen können, welche Rolle Unternehmen, die Personalabteilung dabei spielen und wie sich auch Führung verändern und anpassen sollte. Dominik, du bist Experte für Arbeits- und Organisationspsychologie, strategisches Management, systemischer Coach und ausgebildet in Projektmanagement sowie Design Thinking. Du hast zahlreiche Führungskräfte darin gestärkt, ihre Rolle wirkungsvoller und menschennäher zu gestalten. Du begleitest Organisationen, Teams und Menschen in der digitalen Transformation. Als Inhaber und Gründer der Tree Consulting ist es dein Ziel, Organisationen zu helfen, erfolgreich in die digitale Zukunft zu kommen. Deine beiden Bücher Future Ready People and Culture, HR als Treiber der Digitalisierung sowie Führung in der Digitalisierung mit Sinn und Selbststeuerung, Führung wird nicht überflüssig, aber die ändert sich gravierend, kann ich an dieser Stelle sehr empfehlen. Auf der Website von Tree Consulting heißt es unter anderem, wir als Tree Team tun alles dafür, Menschen auf die Reise des digitalen Zeitalters mitzunehmen und dabei in Zukunft mit Erfolg und Erfüllung starke Leistung zu erbringen. Die Veränderung durch die Digitalisierung erfordert Verantwortung von uns, unseren Kunden und der gesamten Gesellschaft. Packen wir es gemeinsam an. Und auf deinem LinkedIn-Profil, Dominik, schreibst du, Führung der Zukunft ist aufgeteilt, sinnorientiert und inspiriert kreative Zusammenarbeit. Das macht mich alles sehr, sehr neugierig und ich freue mich jetzt sehr auf unser Gespräch. Lass uns doch jetzt mal einsteigen mit einer Frage, Dominik, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
Also jetzt diese Woche quasi, also im Grunde jetzt gerade, ich war jetzt gerade mit meinen Kindern und mit meiner Frau Weihnachtsbaum shoppen und wir wohnen total auf dem Land, ganz kleiner Ort, 250 Einwohner ungefähr, also nicht Häuser, sondern Einwohner.
Sehr klein, und, ja genau.
Dann haben wir einen kleinen Spaziergang, machen wir jedes Jahr einen kleinen Spaziergang gemacht in den Nachbarort. Mit unserem Hund, den wir gerade mal seit 2 Wochen haben. Und ich durfte mit meiner Frau Hand in Hand gehen und sehe, wie die anderen vorlaufen. Und dann sehe ich einfach unsere Kinder. Und ich denke einfach, wie zum einen wunderschön die sind und dass ich der Papa von denen sein darf. Ich finde das großartig. Also das muss ich sagen, war ein richtiges Glücksgefühl. Ging mir sehr nah und einfach nur so auf dem Spaziergang. Das quasi ganz aktuell, aber auch aktuell. Gestern hatten wir Weihnachtsfeier von unserem Team. Und das war auch mega, mega toll. Wir haben gekocht zusammen, vorher noch so einen kleinen Workshop gemacht haben in dem Workshop so ein bisschen das Jahr-Revue passieren lassen. Und das Kochen war, ich habe schon oft so Kochen gemacht mit dem Team, aber das war ungewöhnlich toll. Wir kamen dahin, also ein Industriegelände, riesen Innenhof, und dann hast du erst den Eingang nicht gefunden und dann war das quasi wie so ein Zelt mit schwarzer Plane abgedeckt und du gingst in das Zelt rein und da drin alles warm, schön geschmückt, die Sessel mit Fellen belegt und so weiter. Und dann war da ein Koch in einer kleinen Küche. Wir haben kein Riesenteam, ne? Wir waren zu fünft haben dann da gekocht und das war extrem gut auch, muss ich sagen. Also ich gehe gerne gut essen und das war, würde ich sagen, echt gehobene Küche, also Richtung Sterneküche. Der Koch, der musste immer Sachen mit, also wir haben geschnippelt und er hat es noch schöner gemacht quasi, wenn du so möchtest. Und das war wirklich ein wunderschöner Abend, tolle Musik dazu. Und dann haben wir so Lego-Männchen, jeder so ein Lego-Männchen bekommen von einer Trainerin, mit der wir gestern noch gearbeitet haben. Ich zeig dir gerade meines. Da hat jeder so sein eigenes gezogen und dann haben wir sozusagen uns darüber ausgetauscht, was das mit uns zu tun hat, dieses Lego-Männchen. Bei mir ist es ein Drache geworden.
Ja, ich sehe es gerade.
Genau. Und bei den anderen eben ein Schneemann oder ein Truthahn oder was auch immer. Und das war sehr, sehr nett auf jeden Fall. Sehr, sehr schön.
Ja, vielen Dank also, dass du beide Glücksmomente, diesen Spaziergang nach dem Weihnachtsbaumkauf oder beim Weihnachtsbaumkauf mit deiner Familie und auch jetzt diesen Moment, als ihr da gemeinsam gekocht habt, mit deinem Team, mit mir und unseren ZuhörerInnen geteilt hast. Und Kochen, Zutaten für gute Führung, darüber werden wir dann später auch noch ein bisschen sprechen. Damit unsere ZuhörerInnen dich noch etwas besser kennenlernen und auch verstehen, wer denn der Mensch Dominik René Fahrer ist, habe ich zunächst mal die 3 folgenden Fragen an dich, Dominik. Die erste Frage ist, wer bist du? Die zweite ist, was ist dir wirklich wichtig? Und die dritte ist, wofür stehst du jeden Tag auf?
Ja, super. Wer bin ich? Ich bin ein Mensch, der... Okay, was wirklich wichtig ist, ist da schon fast ein bisschen drin. Der liebt es, sich selbst zu entwickeln. Und ich stelle mal so ein bisschen mich vor, vielleicht anhand des Drei-Welten-Modells. Das habe ich in meiner Ausbildung gelernt beim Bernd Schmidt. Bernd Schmidt hat das auch entwickelt, Coaching-Ausbildung in Wiesloch. Und dieses Drei-Welten-Modell geht davon aus, dass wir eben als Persönlichkeit 3 Welten in uns tragen. Die eine Welt ist die Privatwelt. Und Privatwelt habe ich dir eben schon ein bisschen was erzählt. Ich habe 4 Kinder. Eine wunderbare Frau, wirklich. Du hast sie auch auf unserer Buchparty, glaube ich, zumindest gesehen. Ich weiß nicht, ob wir auch kennenlernen können.
Ja, ganz kurz damals. Ja, genau.
Ja. Und ich bin früher Leistungssportler gewesen mit meiner Frau zusammen. Wir haben Standard getanzt. Früher habe ich auch Latein getanzt, aber Standard waren wir zusammen unterwegs und auch noch eine Ecke erfolgreicher, waren da so in der deutschen Spitze. haben auch mal eine Formation ein Jahr mit getanzt in Düsseldorf, sind da Dritte in Deutschland geworden.
Wow.
Und genau, also auch im Einzeltanzen sind wir Dritte bei der Deutschen Meisterschaft geworden in unserer Altersklasse. Und das war mein Leben viele Jahre. Ich habe es auch sehr geliebt, in Wettbewerb zu gehen. Und genau, so, also das war auf jeden Fall, das sind Dinge, die mich auf jeden Fall sehr ausmachen. Und bis heute mache ich gerne Sport und wirklich jeden Tag irgendwas zu bleiben. Und gehen wir zur Professionswelt. Das ist quasi das, was ich gelernt habe und so. Ich bin Diplom-Kaufmann. Und du hast es eben auch mit schon in der Ankündigung drin gehabt, dass ich so strategisches Management ist für mich zum Beispiel ein Schwerpunkt gewesen. Das Thema Arbeits- und Organisationspsychologie und Personal. Also bin sehr früh in die Richtung Personal auch gegangen und habe es so ein bisschen ganzheitlich abgedeckt. Damals wusste ich nicht genau, inwiefern das nach alles zusammenpassen könnte. Heute würde ich sagen, gerade das Thema strategisches Management ist so entscheidend, weil ich war später dann viel im Personalentwicklungsbereich. Und das ist eigentlich das, was du ja unterstützt. Als Personalentwickler hast du ja die Aufgabe, die Strategie der Organisation in die Organisation zu tragen und die Menschen dazu zu befähigen, diese Strategie verfolgen zu können. Und dem das konnte ich quasi lernen im Studium und habe dann, und jetzt komme ich zur Berufswelt, erst gestartet tatsächlich in einer Firma, die mir heute gehört, die Firma Tree Consulting. Das war nämlich die Firma meines Vaters. Die hat er 1989 schon gegründet, also jetzt 34 Jahre. Dann bin ich aber erstmal, habe ich gemerkt, als Sohn des Papas und direkt aus dem Studium als Unternehmensberater zu starten, du brauchst eigentlich erstmal die Erfahrung in einer Organisation, selber Führungskraft gewesen zu sein, selber Veränderung erlebt zu haben und diese Dinge. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht, bin bei Hornbach gelandet in der Pfalz und habe da in der Zentrale in der Personalentwicklung gearbeitet, war aber ganz viel in den Märkten unterwegs. Also bin wirklich auf die Fläche und habe mit den Leuten auf der Fläche Trainings gemacht und war morgens in so einem Abstellraum, würde ich mal sagen. Meistens war es irgendwie ein Abstellraum, wo kein Fenster drin war, wo alles voll stand, wo wir erstmal morgens alles zur Seite räumen mussten, damit wir überhaupt Stühle reinstellen konnten. Also wirklich, sage ich mal, Trainer-Dasein von der Pike sozusagen, mit auch vielen Hindernissen. Und dann gucken, Leute zu begeistern, die vielleicht nicht unbedingt am liebsten den Tag in einem Raum verbringen ohne Fenster, sondern eigentlich gerne auch im Verkauf sind. Genau, da ging es los mit auch Führungskräfteentwicklung und Vertriebsentwicklung und solchen Dingen. Bin dann von da aus, weil ich dachte, Mensch, jetzt Karriere, zu dem damals einem der größten Handelsunternehmen in Deutschland gegangen, zur Metro. War da relativ kurz, muss gesagt sagen, ich war in der Holding und es war auch irgendwie anspruchsvoll, da reinzukommen, aber es war dann nicht so anspruchsvoll, die Arbeit, weil man eigentlich die ganzen spannenden Sachen den Externen überlassen hat und eher aufpassen musste, dass man in Grabenkämpfen nicht verliert und das lag mir nicht so. Und dann habe ich wieder eine Firma gesucht, wo es eher persönlicher zuging, wo man mehr Verantwortung übernehmen konnte, ähnlich wie Hornbach, wollte aber in der Region bleiben und bin bei Fressnapf gelandet.
Ah ja.
Fressnapf Tiernahrung, also auch mega, mega tolles Unternehmen, bin ich bis heute total überzeugt von dem Inhaber Thorsten Töller und auch von den anderen. Super, super Zeit. Konnte da auch Führungskräfteentwicklung wieder verantworten und aufbauen und Coaching Pool aufbauen und Trainees verantworten, Employer Branding, verschiedenste Personalthemen eigentlich durchlebt, habe ich dort durchlebt. Und dann wollte ich, da hatte ich schon eine disziplinarische Führungsfunktion, aber relativ klein, und wollte in eine größere Führungsfunktion und bin dann aus dem Handel raus in die Industrie und habe dann die letzten 9 Jahre Personalentwicklungsleitung gemacht in einem Industrieunternehmen in Dortmund, das heißt Vilo. Das ist nicht ganz so bekannt wie die anderen drei, die ich gerade genannt habe. Du kennst es, du nickst schon.
Ja, also ich kenn's, weil ich glaube, eine gemeinsame Bekannte ist die Julia Küting, ne, glaube ich.
Ja,
genau. Genau, die wir da haben, die da auch für HR jetzt zuständig ist, also noch zuständig ist, ja.
Richtig.
Und genau.
Genau. Und da genau habe ich die Personalentwicklung verantwortet und die Ausbildung verantwortet für einige Zeit. Das war auch richtig, richtig schön, muss ich sagen. Und genau, und dann habe ich gesagt, ich habe, weiß ich nicht, 15 Jahre oder so jedes Jahr mir aufgeschrieben, es ist mein Traum, mich selbstständig zu machen. Die Firma meines Vaters vielleicht irgendwann zu übernehmen. Ja. Aber irgendwie wollte ich es auch nicht, solange er drin war, weiß ich auch nicht. Und dann habe ich den Schritt gemacht, nachdem er eigentlich schon 3 Jahre raus war, die Firma eigentlich schon nicht mehr so richtig existent war, die Hülle noch, aber schon allein die Kunden waren schon eine Weile nicht mehr aktiv begleitet worden, so dass ich heute eigentlich sagen kann, ich habe nochmal ein Startup aufgebaut in einer aber 30-jährigen Hülle oder über 30-jährigen. Genau, also das ist schon, das war jetzt wirklich nochmal Startup-mäßig und ich bin auch gar nicht so lange jetzt mit meiner eigenen Firma unterwegs. Ich sag mal, 2 Jahre sind es 100% und davor durfte ich von Vido-Seiten aus zu 50% schon darin arbeiten mit der Bitte des Vorstandes, dass ich ein bestimmtes Projekt noch zu Ende bringe. Und das habe ich dann auch gemacht.
Sehr schön. Ja, ja, und vor allen Dingen auch schön, dass du gesagt hast, du erklärst das so ein bisschen anhand dieses Drei-Welten-Modells, ja, und gibt dann auch dann im Prinzip mal so einen rundum 360 Grad Blick auf dich als Person. Mit Schwerpunkt auf diese 3 von dir eben erwähnten Welten. Du hast da auf jeden Fall in Teilen auch schon die zweite und die dritte Frage so ein bisschen beantwortet, nämlich was ist dir wichtig und wofür stehst du jeden Tag auf? Trotzdem würde ich da ganz gern nochmal explizit von dir vielleicht das eine oder andere hören, wo du sagst, ey, das ist mir wirklich wichtig und dafür stehe ich auch jeden Tag auf.
Ja. Also, wenn ich sozusagen meine Passion in einem Wort zusammenfassen würde, das ist ja auch diese Übung, dann bin ich bei dem Wort Entwicklung gelandet.
Ja.
Ich liebe es, Menschen zu entwickeln. Ich liebe es auch, Teams zu entwickeln und Organisationen. Das ist, ich weiß noch, wie ich bei Hornbach vor der Tür saß mit einem Bachelor im Auto, der gerade seinen Bachelor bei Hornbach machte. Und er fragte mich, wie er sich entwickeln könnte. Und ich dachte irgendwie, mir geht ein neues Universum auf. Das ist nicht nur Personalentwicklung, dass ich da gelandet bin, sondern das ist wirklich, Menschen zu entwickeln, da habe ich richtig, richtig Freude dran. Und genau, wofür stehe ich jeden Tag auf? Es reicht mir nicht jetzt irgendwie zu sagen, ich möchte jetzt irgendwie ein paar Menschen entwickeln, sondern das ist größer geworden über die Zeit. Meine Passion liegt eigentlich an 2 Stellen. Ich erzähle es mal in einer kurzen Version, sage ich mal.
Ja.
Und zwar die eine Stelle, da geht es um das Thema Führung. Ich habe irgendwann mir die Frage gestellt, was willst du eigentlich wirklich? Als ich gerade bei Vilo war, hast du eben ja den Verlauf mitbekommen, das war so vor ungefähr 7 Jahren, als ich mir die Frage gestellt habe, was willst du eigentlich wirklich? Und dachte, Mensch, kannst du das jetzt wirklich dich fragen, so ungefähr? Häufig, finde ich, schiebt man diese Frage nur zur Seite, habe ich auch oft gemacht, diese Sinnfrage. Und dann habe ich in dem Moment gedacht, ich saß gerade auf dem Fahrrad, fuhr mit dem Fahrrad sozusagen zurück zum Hauptbahnhof von Vido aus und habe dann gedacht, nee, jetzt stellst du dich der Frage. Und das ging wirklich in Sekundenschnelle. Und ich habe dann, der erste Gedanke war dann, Mensch, eigentlich willst du doch Menschen helfen, ein gutes Leben zu haben. Und mein nächster Gedanke war direkt, oh, verdammte Axt, jetzt musst du nach Afrika und Aufbauhilfe leisten. Weil das war für mich immer der Begriff, der Inbegriff von Menschen irgendwie zu helfen und ein gutes Leben zu haben. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das kann nicht sein. Du fährst jetzt irgendwie gleich 2 Stunden, ich hatte mal einen langen Arbeitsweg, 2 Stunden nach Hause mit dem Zug und dann mit dem Auto noch ein Stück und erzählst dann deiner Frau, wir hatten gerade das 2. Kind bekommen, wir müssen jetzt nach Afrika und Aufbauhilfe leisten. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, das kann es eigentlich nicht nur sein. Es muss doch auch eine Möglichkeit geben, in Deutschland oder irgendwo hier auch was Gutes zu tun für Menschen. Und direkt der nächste Gedanke war, und du bist so passioniert in deinem Job. Ich bin morgens früh aufgestanden. Also früh heißt in dem Fall 5:30. Das mache ich heute noch, auch wenn ich nicht müsste. Um 6:30 saß ich im Zug und habe das Notebook aufgeklappt, angefangen zu arbeiten. Um 7:30 war ich ungefähr wieder zu Hause. Ich habe die ganze Zeit wirklich mit Passion durchgearbeitet. Ich habe nicht einmal, glaube ich, ein Buch gelesen. Ich bin 5-mal eingeschlafen ungefähr im Zug während 9 Jahren. Ich habe wirklich, wirklich viel da gearbeitet. Und dann habe ich da auf dem Fahrrad gedacht, Mensch, also eigentlich muss doch irgendwas in deinem Job zu finden sein, wo du was Gutes für Menschen machst. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen und ich habe diese, wenn du möchtest, Eingebung immer gehabt und habe dann gedacht, weißt du was, Wenn du mal so eine richtig schlechte Führungskraft hattest, ne, dann weißt du, wie das ist, wenn du Freitagnachmittags ins Wochenende gehst und deine Energie komplett weg ist. Und du eigentlich so ausgebrannt bist, dass du Erholung brauchst, dass du einfach nicht mehr weißt, wie du sozusagen auch die nächste Woche schaffen könntest. Den Samstag kriegst du Erholung, den Sonntag einen halben Tag noch, ungefähr bis zum Kaffee. Und dann denkst du schon wieder an die Arbeit und denkst, shitte, ich muss morgen wieder hin. Beim Aufstehen fällt es schwer und dann gehst du mit schwerem Herzen zur Arbeit, stehst vor der Tür und sagst, okay, die Woche schaffe ich noch, die Woche schaffe ich noch. Und im Gegensatz dazu, wenn du mal eine richtig, richtig gute Führungskraft erlebt hast, dann weißt du, wie das ist, wenn du am Freitagnachmittag ins Wochenende hüpfst und sagst, ah, ich will daran weitermachen und wohin mit meiner Energie, und du denkst irgendwie die ganze Zeit an den Themen weiter und du gehst am Montagmorgen auf die Arbeit und hast eigentlich die ganze Zeit weitergedacht, hast dich vielleicht hingesetzt, vielleicht auch nicht hingesetzt und was gemacht, aber du bist die ganze Zeit an dem Thema geblieben. Und das ist eigentlich das Besondere, dass du dann den Unterschied hast zwischen schlechten Führungskräften, die Menschen krank machen, wirklich krank machen, und guten Führungskräften, die dazu beitragen, dass du ein erfülltes und motiviertes Leben hast. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist es das. Und dazu kannst du sogar was tun in deinem Job. Das habe ich auch meinem Team dann irgendwann erzählt und so, was auch ganz viel geändert hat, von wegen Sinn im eigenen Team, ohne dass der Sinn vielleicht von oben kam. Kannst du alles machen. Und das war wirklich, also das ist etwas, wofür ich heute brenne. Und das ist natürlich passend jetzt auch hier zum Podcast. Es gibt noch eine zweite Passion, die ich habe, aber ich will es jetzt nicht ausreizen. Also das ist auf jeden Fall etwas, was mir sehr wichtig ist. Und deswegen auch irgendwann dieses Buch natürlich, ne, Führen in der Digitalisierung, weil sich Führung halt gravierend heutzutage aus meiner Sicht ändern muss. Aus welchen Gründen, kommen wir vielleicht später nochmal zu.
Auf jeden Fall.
Genau. Ja. Und dafür stehe ich gerne jeden Tag auf.
Ja, super, super spannend. Also ich habe gerade so ein bisschen meine Rolle gewechselt, ja, vom Host und Moderator zum Zuhörer, weil ich das wirklich enorm spannend fand, was du jetzt gerade auch erzählt hast. Auch gerade dieses Passion in einem Wort zusammenfassen, nämlich Entwicklung, weil du ja eingangs auch schon erzählt hast. Und ich finde, es passt dann auch super gut zusammen, wo du sagtest, also, dass du dich auch selbst entwickelst, ja, das liegt dir auch sehr am Herzen. Und dann aber auch der Blick auf andere Menschen, Unternehmen, Organisationen, Teams, ne? Und dann natürlich auch daraus folgend, wo du eben gesagt hast, ja, dafür stehe ich jeden Tag auf, nämlich dadurch, dass du dafür sorgst, auch, dass es gute Führung dann gibt oder gute Führungskräfte gibt, dann auch zumindest dann auch Menschen in der Arbeitswelt und auch darüber hinaus. Ja, du hast ja dann eindrucksvoll auch beschrieben, was wir Folgendes haben können, wenn man eine schlechte oder eine gute Führungskraft hat, dann ein gutes Leben zu bescheren. Also ja, vielen Dank, dass du uns daran hast teilhaben lassen und jetzt auch zum Einstieg in unser Gespräch dann wirklich auch sozusagen dann mir, aber auch insbesondere unseren ZuhörerInnen von What I Do Inspires You ermöglicht, dich so ein bisschen besser als Mensch kennenzulernen, Dominik. Ja, lass uns mal einsteigen in das Thema Zeit, ja, und die damit verbundenen Themen auch Transformation und Wandel. Dominik, lass uns zunächst mal drüber sprechen, wie sich Zeit vielleicht heute etwas anders definiert als noch vor 10 oder 20 Jahren, welche Rolle Geschwindigkeit auch spielt und warum du sagst, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Wie nimmst du denn aktuell Zeit wahr? Warum haben wir denn das Gefühl, dass die Zeit immer schneller auch vergeht als noch vor 10 oder 20 Jahren? Und warum haben wir gegebenenfalls auch nicht genug Zeit?
Ja, lass mich dazu, also ich hab so ein Modell entwickelt, das habe ich ein bisschen aus dem, was Frédéric Laloux gemacht hat, sozusagen weiterentwickelt, und das nutzen wir auch in unseren Workshops, und das geht dabei um verschiedene Zeitalter, und das hat vielleicht viel damit zu tun. Ich würde auch da anfangen, wo Frédéric Laloux angefangen hat. Der hat angefangen mit dem Thema Zeitalter, bezogen auf die Stammeszeitalter. Und es gibt verschiedene Zeitalter, die ich vielleicht mal ganz kurz durchgehen möchte. Wenn wir uns angucken, im Stammeszeitalter was ist eigentlich im Stammeszeitalter der Wettbewerbsvorteil schlechthin gewesen, dann war das damals, dass so ein Stamm gut zusammengehalten hat und vielleicht bessere Waffen hatte als andere und dadurch andere Stämme übertölpen konnte sozusagen und erobern konnte. Das war der Wettbewerbsvorteil eigentlich im Stammeszeitalter. Und dadurch, das war geschwindigkeitstechnisch, sage ich mal, das hat sehr lange angedauert, dieses Stammeszeitalter und so weiter. Das nächste Zeitalter, was ich nennen möchte, ist das Agrarzeitalter. Wie war es da? Was war der Wettbewerbsvorteil schlechthin im Agrarzeitalter? Es war im Grunde Land. Also wenn du das bessere Land, passt auch zum Agrar, ne? Wenn du das bessere, das fruchtbarere Land hattest zum Beispiel, oder du hattest das Land, wo jetzt meinetwegen ein Fluss durchlief, wo dann, da konntest du Zölle nehmen oder sowas. Oder, das gibt es bis heute zum Teil diesen Wettbewerbsvorteil noch, wenn du bestimmte Bodenschätze auf deinem Land hattest. Mhm. Ne? Heute Öl immer noch eine Sache, die ein Land reich machen können. Aber es ist eigentlich nicht mehr der Wettbewerbsvorteil in der heutigen Zeit. Aber man sieht auch, dass Teile davon sich durchziehen. Wenn wir nachher zum Beispiel über das Thema Führung auch sprechen, dann hat sich Führung über diese verschiedenen Zeitalter auch verändert. Okay, das war der Wettbewerbsvorteil im Agrarzeitalter. Mhm. Jetzt kommt das Industriezeitalter. Was war denn der Wettbewerbsvorteil im Industriezeitalter? Können auch die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal überlegen, was war denn im Industriezeitalter wohl ein Vorteil gegenüber anderen? Wenn du magst, kannst du auch gerne schätzen.
Na gut, also wenn wir sagen, wir kommen vom Zusammenhalt, ja, im Stammeszeitalter, dann kommen wir über das Thema Land, ja, dann im Agrarzeitalter, dann ist es wahrscheinlich jetzt schon auch die Technologie, ne, auch so ein bisschen, oder?
Ja, genau. Also im Industriezeitalter insbesondere der Wettbewerbsvorteil schlechthin, kann man sagen, waren Prozesse. Also Industrie sagt's schon so ein bisschen, da kam hier dieses Toyota Way und so weiter, ne, mit den 14 Prinzipien, wo wir angefangen haben, total gut Prozesse zu verbessern. KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Ja, das hat uns viele, viele Jahre in Deutschland und in anderen Ländern bestimmt. Das war das Zeitalter, in dem Deutschland richtig gut war. Wir haben ganz viele tolle Firmen aus dem Industriezeitalter. Und es war auch ein Zeitalter, was durchaus lange lief. Und jetzt sind wir immer noch nicht im heutigen Zeitalter, jetzt sind wir im Wissenszeitalter. Im Wissenszeitalter, was war wohl der Wettbewerbsvorteil im Wissenszeitalter? Das Wort sagst schon so ein bisschen. Genau. Wissen. Und jetzt denkt man, wir sind heute angekommen. Das stimmt nicht, weil das Wissenszeitalter ist eigentlich schon vorbei, also vorbei mehr oder weniger. Aber in der Zeit waren es bestimmte Experten. Ganz besonders gute Leute in bestimmten Bereichen, die Daniel Düsentriebs dieser Welt, die uns geholfen haben, besondere Produkte zu entwickeln, die andere noch nicht auf den Markt bringen konnten. Während wir vorher günstiger produziert haben als andere, hatten wir jetzt den Vorsprung durch bessere Produkte. Und jetzt kommt das digitale Zeitalter. Es ist wieder einen Schritt weiter. Es ist schon nicht mehr das Wissenszeitalter. Einige denken, wir sind noch im Wissenszeitalter. Sind wir eigentlich schon einen Schritt weiter? Und im digitalen Zeitalter gibt es wieder einen neuen Wettbewerbsvorteil. Und das sind Daten. Jetzt sind es Daten auf einmal. Und neue Geschäftsmodelle entstehen, basierend auf Daten. Nehmen wir Google, nehmen wir Apple, nehmen wir Facebook, nehmen wir Amazon, auch SAP. Alle gucken, wie können sie Geschäftsmodelle basierend auf Daten bauen. Wie lange haben wir diese Geschäftsmodelle wie Amazon belächelt und haben gesagt, ach, die werden ja niemals profitabel, ja, weil das funktioniert einfach nicht, ne, da Bücher übers Internet oder Facebook. Irgendwann gehen die Leute alle wieder raus, haben wir gesagt. Ne, das ist doch kein Geschäftsmodell, ist ja nichts Anfassbares. Und da haben wir in Deutschland, glaube ich, ganz schön die Zeit verschlafen. Und das, jetzt sind wir bei dem Thema Zeit, was du eben fragtest. Warum sind wir jetzt gerade so, haben wir das Gefühl, dass die Welt so schnell geht? Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob das digitale Zeitalter jetzt lange anhält oder nicht lange anhält. Aber ich bin mir sicher, dass wir noch nicht richtig angekommen sind in Deutschland. Und wenn wir richtig angekommen wären, würden wir es vielleicht gar nicht so schnell empfinden, wenn wir im Silicon Valley wären und schon diese neuen Geschäftsmodelle selber entwickelt hätten und da unterwegs wären, würden wir sagen, ach ja, KI ist jetzt eine schöne Unterstützung für das, was wir machen. Aber da, wo wir in Deutschland unterwegs sind, haben wir weitergedacht, Industriezeitalter, Prozesse verbessern, kommt Digitalisierung, denken wir, oh, da können wir Prozesse mit verbessern. Aber der Clou ist nicht, mit Digitalisierung Prozesse zu verbessern, sondern unser Geschäftsmodell neu zu denken. Wie können wir mit dieser Technologie unseren Kunden eine bessere Lösung bieten als bisher? Mhm. Und da denkt man, das geht nur irgendwie online oder sowas, aber da gibt es auch ganz viele Dinge, wo man in den alten Technologien sozusagen auf einmal wildert. Sei es, dass man eine Heizung baut und auf einmal sich jemand dazwischen setzt und du auf einmal nicht mehr den Kunden direkt ansprichst, sondern da hast du eine Plattform dazwischen und die nimmt dir den direkten Kundenkontakt weg und dann macht diese Plattform nämlich ein eigenes Geschäftsmodell und baut selber Heizung. Und dann hast du auf einmal ein Riesenproblem. Das ist für Fissmann zum Beispiel ein Riesenproblem oder für Weiland oder so. Und das gibt es in allen möglichen Bereichen. Ich glaube, es ist keine Branche nicht betroffen von den neuen Technologien und von dem Thema Daten. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht unter die Räder gerät. Deswegen kommt es uns, glaube ich, so schnell vor. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir mit der Zeit gehen.
Und wenn wir jetzt über die Zeit sprechen und auch diese Wahrnehmung, sagen wir mal, dass die Zeit zum einen zu schnell vergeht, wir auf der anderen Seite vielleicht auch zu wenig Zeit haben. Die Leute fühlen sich auch teilweise so ein bisschen, wie soll ich sagen, gehetzt, ne? Mhm. Was nimmst du denn da wahr? Also was sind denn so für dich so aktuelle Merkmale und vielleicht auch Herausforderungen, die damit verbunden sind von dieser zunehmenden Geschwindigkeit? Und wie du schon auch sagtest, Dominik, das ist natürlich auch immer so eine subjektive Wahrnehmung, ne? Also du hast ja dann wirklich auch eben nochmal gesagt, naja, in Deutschland, wo wir dann teilweise auch noch, ich sag jetzt deshalb teilweise, ja, wie einen sagen überwiegend, die anderen sagen teilweise, wie ich, dann auch noch so ein bisschen verhaftet oder behaftet sind in Sachen im Industriezeitalter oder auch in der Wissensgesellschaft. Also wir sind noch gar nicht so richtig angekommen, wie du sagst, in der Digitalisierung. Da sind andere schon weiter, die sich sehr früh auch mit dem Thema auseinandergesetzt haben und die nehmen natürlich dieses ganze Thema mit der Zeit ganz, ganz anders wahr. Ja, also die sind sozusagen manchmal schon ihrer Zeit auch voraus. Ja, ja. Aber was sind das für Merkmale oder Herausforderungen dieser zunehmenden Geschwindigkeit, die du da auch siehst?
Also ich will mal zwei Sachen nennen. Das eine ist, wenn wir auf auf das Wort sozusagen, was für mich Passion am Ende bedeutet, Entwicklung kommen, dann haben wir früher zu Entwicklung, bei Entwicklung gedacht, Entwicklung ist so ein bisschen wie ein Hausbau. Mhm. Du machst das Fundament deiner Entwicklung oder deines beruflichen Lebens, deine Ausbildung, ne? Tolles Fundament und darauf kannst du dann ein Haus mit den einzelnen Mauern bauen und innerhalb des Hauses kannst du vielleicht noch ein bisschen was verändern, Räume verändern und sowas, aber irgendwie steht das dann alles auf diesem Fundament. Und Entwicklung hat sich komplett verändert. Du kannst es jetzt mehr irgendwie als Zelten, sage ich mal, sehen. Du musst jedes Mal einen neuen Platz suchen. Du musst jedes Mal ein neues Fundament suchen. Du musst jedes Mal wieder gucken, wo ist es denn trocken genug oder wo schlage ich mein Zelt auf und so weiter. Es ist komplett anders, das Thema Entwicklung. Und was bedeutet das für uns Menschen? Da, wo wir sichere Säulen hatten, ne, was wir eigentlich im Leben häufig brauchen, ist so ein bisschen auch eine Beständigkeit. Irgendwo brauchen wir eine Beständigkeit, um Sicherheit zu empfinden. Und da brechen gerade Säulen weg, die wir als viele, viele Jahre als beständig empfunden haben. Das ist zum Beispiel im beruflichen Leben, dass wir einfach mit dem, was wir heute tun, nicht davon ausgehen können, dass wir das in 10 Jahren noch tun. Mhm. Das verändert sich gravierend, vielleicht schon in 5 Jahren, komplett anders. Wir müssen uns weiterentwickeln, nicht nur auf Basis des Fundaments, was wir mal angefangen haben, sondern vielleicht nochmal woanders zelten. Das Erste. Das Zweite ist das Thema persönliche Entwicklung selber. Dass wir eben immer darauf gucken, uns weiterzuentwickeln. Hat man früher auch gesagt, ne, das Leben langes Lernen und so weiter. Aber so ernst wie heute war das, glaube ich, nicht. Das ist schon nochmal eine andere Nummer. Das heißt, wir müssen an anderen Stellen auch Einnahmequellen, ne? Also, dass wir Geld verdienen, ist auch eine sichere Säule bezogen. Das ist zusammenhängend mit dem Beruflichen, was sich nicht so viel entwickelt hat. in dem Fall ins Wanken geraten. Das heißt, einige Säulen geraten ganz krass ins Wanken heute und deswegen verspüren wir so viel Unsicherheit und gucken, wo können wir uns festhalten. Manche halten sich dann bei politischen Versprechen, sage ich mal, fest, wo ich dann, um ehrlich zu sein, auch immer wieder überrascht bin, was heutzutage sozusagen auch in Wahlen dann auf einmal rauskommt, wo ich denke, mein Gott, in meiner Bubble ist das nicht so. Ja, oder andere, die halten sich dann eben vielleicht im Privaten fest. Das Private ist eine schöne, beständige Variante, wenn du das hinkriegst, aber das ist natürlich auch nicht in jedem Leben möglicherweise gegeben. Und auch da gibt's auch immer Veränderungen. Natürlich, wir haben Eltern, die vielleicht irgendwann nicht mehr da sind oder sowas. Alles Veränderungen, die mit denen wir auch umgehen müssen. Und dann ist die Frage, was ist noch beständig? Das deswegen ist aus meiner Sicht ein so wichtiger Punkt, der uns helfen kann, in Organisationen um Beständigkeit zu bieten, das Thema Sinn, Purpose. Weil das ist etwas, was sich sehr, sehr langsam nur verändert oder gar nicht sogar. Also wenn du einen echten Purpose einer Organisation hast, kannst du den Menschen einer Organisation etwas Beständiges bieten, werden sie sich darunter ganz viel mehr verändern als früher. Aber es ist eine andere Ebene von Beständigkeit. Und die ist schwierig zu erreichen, weil die meisten Firmen, die ich so erlebe, haben entweder einen Marketing-Purpose oder sie haben ihren Purpose nicht so tief runtergetragen, dass er bei allen Mitarbeitenden wirklich angekommen ist. Da gab es dann auf dem Top-Management-Ebene gab es dann eine intensive Entwicklung und danach eher eine Präsentation, die weitergegeben wurde, so ungefähr. Ein bisschen zum Teil übertrieben, aber zum Teil auch wirklich nicht übertrieben.
Also ich finde ja dieses Bild da jetzt auch ganz schön, was du schon am Anfang gezeichnet hast, auf meine Frage, was jetzt Merkmale und Herausforderungen diese zunehmende Geschwindigkeit sind, nämlich dieses Bild von dem Zelten, ja, also anstatt jetzt wirklich über Jahre in einem Haus zu wohnen, an einem Ort, ja, mit festem Fundament und so weiter, sehr solide gebaut, zu sagen, okay, ich muss jetzt auch, du hast ja auch die Begrifflichkeit müssen erwähnt, dann schauen, dass ich mein Zelt dann auch immer mal wieder abbaue, irgendwo neu hingehe, das Zelt wieder aufbaue und so weiter. Das trifft es, glaube ich, ganz gut, ne? Wobei ich auch so erlebe, dass gerade auch dieser Terminus so Anpassungsfähigkeit extrem, extrem wichtig ist, ja. Und du aber auch diesen inneren Konflikt dann auch ganz gut beschrieben hast, den, glaube ich, auch viele Menschen haben. Auf der einen Seite diesen Wunsch nach Beständigkeit und dann dieses Festhalten auch an etwas. Und auf der anderen Seite sieht man ja schon, dass man dann auch mal quasi loslassen muss, ja, um dann wieder halt woanders dieses Zelt halt neu aufzubauen. Also gar nicht so einfach, weil, so wie du es auch gesagt hast, diese festen Säulen, also dieses Beständige, ja sehr, sehr stark auch ins Wanken geraten sind. Und das ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass man auch Zeit gerade so ein bisschen anders auch wahrnimmt. Und ein Mitarbeiter hat mal vor kurzem zu mir gesagt, ja, wir sind beide jetzt, also ich bin in meinem jetzigen Unternehmen fast 8,5 Jahre und er ist, glaube ich, jetzt auch so 6 Jahre da, der hat dann gesagt, hey, vor 5 Jahren und wir sind jetzt auch in einem Business dann auch tätig, wo Geschwindigkeit auch eine Rolle spielt, aber er hat gesagt, vor 5 Jahren hab ich jetzt oder wir haben alle noch nicht so schnell gedreht, ja, hat er gesagt, also wirklich, er spürt dann auch tagtäglich oder wir spüren tagtäglich auch diese Dynamik, ja, und das ist ja nur die Dynamik auch, die wir empfinden innerhalb von einem Unternehmen, ja, das endet ja nicht, wenn wir dann nach Hause fahren abends, sondern auch da ist ja jetzt um uns herum durch Krisen und was auch immer eine gewisse Dynamik auch zu verzeichnen und das macht es, glaube ich, für viele dann auch echt herausfordernd, in dieser Zeit dann mit dem Thema höhere Geschwindigkeit dann auch umzugehen, oder?
Ja, absolut. Und uns fällt ja gar nicht auf, dass das so ein großes Wandelding ist, wenn wir im täglichen drin sind, dann merken wir einfach nur, dass wir weniger zum Festhalten haben und wir denken, wir müssten einfach schneller drehen, dann können wir wieder festhalten. Aber das kommt nicht, das Festhalten an der Stelle. Das auch eben bezogen auf die verschiedenen Zeitalter. Wir versuchen dann, die Prozesse zu verbessern und denken, dann haben wir bald wieder dann haben wir wieder ruhigeres Fahrwasser, weil wir Prozesse so viel besser gemacht haben, dass wir wieder einen Wettbewerbsvorteil haben. Aber der kommt dadurch nicht mehr, der Wettbewerbsvorteil. Das Prozessverbessern ist immer noch wichtig und gute Prozesse zu haben ist immer noch wichtig, damit wir günstig produzieren und so weiter. Aber es wird kein Wettbewerbsvorteil mehr. Und das ist schon was, wo man natürlich lange drehen kann, wie du sagst, ne, und quasi durchdrehen kann, wenn einem nicht klar wird, oh krass, das ist eine ganz andere Ebene, auf der wir eigentlich eine Veränderung brauchen und einmal intensiv drehen müssen, damit wir vielleicht auch anders durchatmen können. Und wir müssen auch Ruhe an anderen Stellen in uns vielleicht sogar finden, ne? Also das Thema Mindfulness und solche Sachen können uns auch Absolut. Säulen bieten der Ruhe. Ne? Deswegen ist das wahrscheinlich auch auf so einem Siegeszug, solche Dinge. Ne? Und auch viele andere Sachen können wir gleich auch, wie sich Arbeitsweisen und warum sich Arbeitsweisen deswegen auch verändern müssen, damit wir da wieder hinkommen oder so. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob wir da hinkommen. Ist ein bisschen schwierig. Das war ja die Trump-Version. Make America Great Again, schon allein dieses Again heißt, lass uns in die Vergangenheit zurückgehen. Und da bin ich schon skeptisch. Also dieses, vielleicht werden wir in Zukunft tatsächlich unsere sichere Säule an einer anderen Stelle immer haben. Und nicht mehr da.
Ja, und sichere Säule kann ja auch, oder ist meiner Meinung nach auch durchaus sehr individuell, ja. Wer jetzt sich an welcher Säule dann möglicherweise dann auch noch festhält. Aber auf der anderen Seite, und darüber sprechen wir ja heute auch insbesondere, gibt's ja auch dann, du hast vorhin eine erwähnt, ja, so eine Art Säule auch in Organisationen, Unternehmen, ne, als du das Wort Sinn dann auch erwähnt hast. Was leitest du denn aus dem, was du jetzt gesagt hast, auch für Organisationen, Unternehmen ab? Das heißt, was müssen die denn deiner Meinung nach überhaupt tun, um mit der Zeit zu gehen und letztendlich nicht zu gehen, um auf unseren Titelthema zurückzukommen?
Ja, also aus meiner Sicht, und das ist im Grunde die Veränderung, ein ganzheitlicher Gedankenswitch für den Personalbereich, aber für alle anderen Bereiche auch, braucht es, ich sage nochmal ganz kurz, was zu den, zumindest das Industriezeitalter und vielleicht Wissenszeitalter, weil ich jetzt auf Veränderung von Führung und Veränderung von Teams eingehen möchte und Organisationsstruktur. Weil da braucht es Veränderung aus meiner Sicht. Warum? Im Industriezeitalter war die Organisationsstruktur welche? Es war quasi, also Agrarzeitalter, nochmal ein zurück. Im Agrarzeitalter ist das erste Mal eine Art Organigrammstruktur entstanden, dieses Top-Down unterschiedlich, in der Kirche tatsächlich. Die Kirche hat dadurch auch einen Siegeszug sozusagen hingelegt, weil sie es geschafft hat, anders als die Stämme, die vorher da waren, konnten sie auf einmal in anderen Ländern, dadurch, dass man eine oberste Person in jedem Land hatte, in jedem Land stark sein. Und ein Stamm wurde nur so stark sozusagen wahrgenommen, wie sie eine Nähe hatten zu demjenigen, der Druck aufbauen konnte. Mhm. Ja, eine heutige Organisation wäre an der Stelle eine Mafia zum Beispiel, die immer noch im Stammeszeitalter quasi so ein Stück weit ist. Klar, die haben auch Organisationsstrukturen wahrscheinlich aufgebaut, aber Mafia geht über dieses Angst und so weiter. Führung durch Angst und so. Ne? Und das war dann organisationsstrukturmäßig schon mal anders im Agrarzeitalter. Und da war dann auch Führung, dadurch, dass du quasi politisch es geschafft hast, dich in die richtige Position zu bringen, wenn man so möchte. So, jetzt kommt das Industriezeitalter. Da geht man bezogen auf die Struktur wieder einen Schritt weiter. Nicht mehr nur top-down, sondern innerhalb der einzelnen Bereiche splittet man nochmal auf. Dann gibt's einen Personalbereich, dann gibt's einen IT-Bereich, dann gibt's einen Logistikbereich. Und so weiter und so fort. Warum? Weil wir tolle Prozesse brauchten. Und in jedem Bereich konnten wir tolle Prozesse einführen. Und dann haben sich überall alle darum gekümmert, wie können wir bei uns noch besser in die Prozesse reingehen. Führungskraft wurden diejenigen, die besonders gut darin waren, entweder Prozesse oder Qualität hochzuhalten. Weil die obersten Leute, die wollten ja nicht alle überall noch bis unten reingucken in alle Prozesse. Die haben gesagt, ich nehme jemanden als Führungskraft dazwischen, der das schon gut kann. Und der achtet darauf, dass die Prozesse besser werden. Also Qualifikation zur Führung durch tolle Prozessgestaltung und so weiter. Nächste Organisationsstrukturveränderung ist dann im Wissenszeitalter. Da waren ja die super Wissensträger diejenigen, die wir haben wollten. diese super Experten. Und dann kamen so Talentprogramme auf den Markt, wo man dann gesagt hat, hier entwickeln wir die Leute, die ein besonderes Expertenwissen haben, weil die wollen wir halten. Und wohin kommen die? In Führungspositionen, damit wir sie halten können, weil sonst können wir denen ja keine Karriere bieten, so ungefähr. Und da hat dann der Personalbereich irgendwann auch gemerkt, ah, das ist vielleicht gar nicht so clever, weil jetzt können die auf einmal gar nicht mehr Experte sein, weil als Experte waren sie gut, als Führungskraft sind sie gar nicht so gut und vielleicht wollen sie das nicht mal. Richtig, und dann hat man angefangen mit Fachlaufbahnen und so weiter. Mhm. Ne? Also das war die Qualifikation. Und was passiert ist, sage ich mal, organisationstechnisch. Organisationsstruktur ist weitestgehend so geblieben, aber man hat angefangen an der Stelle schon sowas wie eine Philosophie des Bereiches oder sowas zu schnitzen oder stärker nochmal mit gemeinsamen Zielen, damit alle im Team stärker zu Wissensträgern werden konnten. Mhm. Was ist denn unsere Philosophie für unseren Bereich und so weiter? Und Führungskräfte wurden an der Stelle übrigens auch das erste Mal zu Coaches. Brauchten wir im Industriezeitalter nicht. Da mussten wir sagen, wie konnten die schnell ihre Prozesse machen. Im Wissenszeitalter mussten diese Superexperten die anderen coachen, damit sie ja auch das konnten, was sie konnten. Die sollten ja auch zu Superexperten werden. Die sollten ja auch super Sachen entwickeln. Und jetzt sind wir im digitalen Zeitalter. Wettbewerbsvorteil verändert sich komplett. Also, was brauchen wir denn dann jetzt? Jetzt brauchen wir, ist es nicht mehr dieses Top-Down. Es kann nicht mehr ein Daniel Düsentrieb mit seinem Wissen unsere Zukunft bestimmen. Wir brauchen eigentlich wieder unglaublich starke Teams, die es schaffen, diese vielen Sachen, die heute auf uns einströmen. Es sind viel mehr Dinge, die wir berücksichtigen müssen, mehr Technologien, gegebenenfalls auch gesundheitliche Dinge, Corona hat uns mega beschäftigt. Auch eine Säule übrigens, die dann nicht mehr so ganz stabil war, ne, das Thema Gesundheit. Viele Dinge, die sozusagen auf uns einströmen, können nicht mehr durch eine Person, durch einen Daniel Düsentrieb verarbeitet werden und ein Ding kann entstehen, sondern wir brauchen ein Team, das zu einem gemeinsamen Gehirn wird, würde ich mal beschreiben. Und in diesem gemeinsamen Gehirn müssen wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Das heißt, was müssen Firmen machen? Sie müssen diesem Team Verantwortung geben und sie müssen ihm Richtung geben. Wie machen wir das? Und jetzt sind wir bei dem Sinnthema zurück. Wir brauchen in einer Organisation, die stark selbstverantwortlich unterwegs ist, also wo die Menschen stärker in Teams Selbstverantwortung übernehmen können, Führung sich auch ändern muss, um das sozusagen zu gewährleisten, brauchen wir natürlich sehr, sehr starke Teams, aber diese Teams brauchen auch eine Richtung, die eine Art von Beständigkeit hat. Und das ist der Sinn. Deswegen brauchen wir einen Sinn. Und wenn wir jetzt auf die oberste Heeresleitung gehen, dann haben wir da die Aufgabe aus meiner Sicht, das ist auch in meinem ersten Buch beschrieben, wenn ich jetzt anfange und zu sage, wir haben einen Purpose, einen Sinn ganz toll entwickelt und jetzt messen wir unsere Organisation aber nach Umsatz, nach Gewinn, nach EBIT oder nach Wachstum. Mhm. Ja, wonach tickt denn jetzt die Organisation, wenn sie auch noch einen Bonus dafür kriegt? Mhm. Sie tickt nach den alten Messdingen, nach den alten Dingen, nach denen wir uns messen, nach diesen KPIs. Und wenn wir wollen, dass die Organisation tatsächlich in die Zukunft geht, dann müssen wir ein KPI entwickeln, an dem wir uns messen, das für unseren Purpose passt. Mhm. Ich mache ein Beispiel, wenn du magst.
Gerne.
Ich liebe das Unternehmen Recap aus Gegend von München. Die machen quasi Nachhaltigkeit zum Thema Einwegbecher sozusagen. Mhm. Mittlerweile auch Bowls, aber wir bleiben mal bei Becher. Mhm. So, die haben meinetwegen einen Sinn. Ich weiß nicht, ob sie den irgendwo beschrieben haben, aber die haben einen Sinn, der in die Richtung geht. Wir wollen die Deutschland meinetwegen von Einwegbechern befreien und ein schöneres Leben sozusagen in Deutschland durch weniger Umweltverschmutzung und so weiter. So, vielleicht sowas in der Richtung. Jetzt müssten sie, und das machen sie übrigens auch, müssten sie sich messen nach einer Kenngröße, die genau danach geht. Das heißt, ihre oberste Kenngröße, zumindest war sie das vor einigen Jahren, die oberste Kenngröße von Recap war nicht, wie viel Umsatz, wie viel Gewinn, wie viel Wachstum, sondern die oberste Kenngröße war, wie viel Einwegbecher haben wir aus dem Verkehr gezogen. Mhm. Wenn du das passt mit einer, sagen wir mal, wir müssen eine Marge auch auf unseren Bechern haben. In dem Moment macht das auch wieder finanziell Sinn. Hm. Und das ist total in Ordnung. Das soll finanziell Sinn machen. Ich plädiere nicht dafür, dass Firmen jetzt anfangen, nur noch wohltätig unterwegs zu sein. Überhaupt nicht. Ich glaube, wir müssen Geld verdienen, um wirklich ein wohlhabendes Land zu sein und so weiter. Finde ich toll. Allerdings ist die Frage der Priorität die entscheidende. Ist unser erstes Thema Umsatz oder Gewinn oder ist unser erstes Thema, wie viel Einwegbecher haben wir aus dem Verkehr gezogen? Hm. Und danach, je mehr wir aus dem Verkehr gezogen haben, desto mehr machen wir natürlich auch Umsatz und Gewinn. Ganz klar. Nur die Frage ist, woran messen wir uns? Und das ist, glaube ich, für die oberste Heeresführung wichtig. Und dann zu sagen, auf jeder Ebene gilt es, andere Teams zu organisieren. Und das heißt, es gibt eine andere Organisationsstruktur als noch im Wissenszeitalter oder im Industriezeitalter. Die neue Organisationsstruktur ist, und deswegen passen auch solche Vorgehen wie SAFe oder wie Holokratie oder sowas, passen total in die Zeit, wo nämlich, sag mal, selbstverantwortliche Teamstrukturen stärker entstehen. Und das wäre aus meiner Sicht der Weg, der Firmen total hilft, von oben nach unten bis in jedes Team.
Und auf einige Aspekte von dem, was du eben genannt hast, kommen wir gleich auch nochmal, weil wir werden jetzt sukzessive mal so ein bisschen tiefer eintauchen, dann auch in das Thema Leadership, um da auch mal herauszufinden, was es denn nämlich jetzt braucht, um auch zeitgemäß und vor allen Dingen auch zukunftsorientiert zu führen, ne? Vielleicht, bevor wir da jetzt nochmal reingehen in diese, was sind denn deiner Meinung nach aktuell vielleicht auch große Herausforderungen und welche Anforderungen es auch an Leadership oder New Leadership gibt. Wie sieht denn generell, Dominik, so deine Perspektive auf das Thema oder auf Führung aus? Und was macht denn für dich auch gute Führung aus und was braucht es dazu?
Genau, also da würde ich sagen, hat sich tatsächlich meine Perspektive ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Das Buch, was ich dazu geschrieben habe, habe ich mit einer Professorin aus St. Gallen zusammengeschrieben. Und da geht es ja wirklich darum, wie sich Führung sozusagen für das digitale Zeitalter aufstellen muss. Und wenn wir es mal ganz platt und in einem sozusagen sagen, dann haben wir jetzt nicht mehr einen Tanker, eine großes Schiff sozusagen, wo alle zusammen in eine Richtung, die von der Brücke vorgegeben wird, steuern sozusagen, ne? Und wenn wir mal was verändern wollen, was Größeres, das dauert, weil so ein Tanker ist behäbig, der macht nicht mal eben eine Kurve. Wenn der eine Kurve machen soll, dann macht er Kilometer. Das ist eine kilometergroße Kurve. Wir sind eher in Speedbooten unterwegs. Und zwar besteht eine neue Organisation, so wie ich sie gerade beschrieben habe, aus ganz vielen Speedbooten, ganz vielen kleinen Strukturen, die für sich sehr agil sozusagen unterwegs sein dürfen und sehr viel, sag ich mal, Selbstverantwortung dabei tragen und Dinge nach vorne bringen. So, wenn wir eine neue Führung dann beschreiben, dann muss ja die neue Führung das Speedboot unterstützen. Ja, also nicht mehr in der Organisationsstruktur top-down bestimmte Ziele weitergeben und so weiter, sondern unterstützen, dass bottom-up die Menschen mehr Selbstverantwortung übernehmen können. So, und dafür haben wir sozusagen das Buch geschrieben, wie muss man jetzt dann führen? Und das sind drei Bestandteile aus meiner Sicht. Der erste Bestandteil ist, eine Führungskraft von heute muss die Strukturen, die es dafür braucht, sozusagen aufrecht erhalten. Nehmen wir mal ein Beispiel Objectives and Key Results. Eine Zielsystematik, agile Zielsystematik, die uns einen ganz klaren Fahrplan gibt, was machen wir in diesem Quartal und was machen wir in dieser Woche, wenn du das klar lebst. Dann muss die Führungskraft die Aufgabe bekommen, dass wir diese Meetings durchhalten. Das Review-Meeting, die Retrospektive, das Planning und natürlich das Weekly. Also vier wichtige Meetings. Und was leicht passiert ist, oh, wir sind doch schon gut unterwegs, wir sind doch super abgestimmt, wollen wir nicht dieses Meeting mal ausfallen lassen? Und das ist verführerisch, weil man wird tatsächlich durch so eine Systematik wie OKR, wird man tatsächlich viel, viel zielstrebiger und viel besser abgestimmt. Und man merkt, man ist viel besser unterwegs als bisher. Und dann könnte man sagen, machen wir nicht. Die Führungskraft hat aus meiner Sicht die Aufgabe zu sagen, nein, wir sind deswegen so gut abgestimmt und so gut zielstrebig unterwegs, weil wir diese Meeting-Systematik haben. Also müssen wir sie weiter durchführen. Also sowas, so Leitplanken geben, auch Werte-Leitplanken, ist für mich nach wie vor ein Ding von Führung. Werte vorleben, ganz entscheidend, aber auch Werte einfordern, über Werte sprechen und gegebenenfalls auch Menschen aus einem Team herausnehmen, selbst wenn sie gut performen, wenn sie die Werte nicht einhalten. Gehört immer noch für mich zur Führung. Der zweite Teil, das war jetzt das Thema Leitplanken, der zweite Teil von starker Führung in dieser Zeit ist aus meiner Sicht das Thema Richtung geben. Also sprich, das wäre Purpose, das wäre Vision, das wäre Ziele. Also jede Führungskraft, und damit meine ich nicht nur auf Geschäftsführung oder Vorstandsebene, hat aus meiner Sicht heute die Aufgabe, mit dem eigenen Team einen Sinn zu erarbeiten und nicht nur einmal im Jahr drauf zu gucken, in einem Workshop oder zweimal im Jahr in einem Workshop drauf zu gucken, sondern es in die normale Meeting-Systematik einzuführen und zu sagen, also Beispiel, so macht Simon Sinek, der ja auch mit, sage ich mal, jemand ist, der das Thema Sinn sehr stark in die Lande getragen hat. Der hat so eine Huddle entwickelt und die mag ich auch sehr gerne, haben wir bei uns auch mit eingeführt, machen wir heute anderen Organisationen. Da geht es darum, dass du einfach in einem bestimmten Meeting, sagen wir einmal monatlich oder auch in dem Team-Meeting, was du hast, vielleicht einmal alle zwei Wochen, das Team einfach fragst, wo habt ihr gemerkt, dass der Sinn, den wir leben wollen, wichtig ist in dieser Welt oder in unserer Organisation. Ja, oder neulich, letzte Woche hatte ich einen Workshop mit einem Team, wo wir auch eine Hochleistungsteam-Entwicklung machen, die sind schon echt gut unterwegs und die haben eine ähnliche Frage, jetzt schon in ihrer Teamsystematik drin, die geht dann in die Richtung, wo habe ich letzte Woche oder in den letzten zwei Wochen etwas gemacht, was für unsere Vision oder für unseren Sinn wichtig ist. Ne? Also solche Fragen kannst du als Führungskraft immer wieder reinbringen, damit du nicht nur diesen Sinn einmal entwickelt hast, sondern dauerhaft in der Organisation, in deinem Team, dieser Sinn auch die Konstante ist, an der du dich festhalten kannst und an der du dich immer wieder ausrichtest. Weil wenn du Verantwortung für Entscheidungen gibst, dann müssen ja die Menschen auch die Entscheidung in eine Richtung fällen, die du unterstützt. Einfach nur zu sagen, jetzt mache ich laissez-faire, ist nicht das, was ich meine. Ne?
Und, ja, und auch gerade bei diesem zweiten Punkt, Sinn und Vision, also gemäß meiner Erfahrung, ist es da auch wichtig, die Teams dann auch an der Entwicklung dann zu beteiligen. Also natürlich selbstverständlich auch, wie du das eben auch beschrieben hast, regelmäßig. Und das finde ich super, wie du das auch beschrieben hast, weil es ist auch so ein Praxisbezug, ja, den ich versuche dann auch immer wieder in meinen Podcast-Folgen herzustellen, der auch für unsere HörerInnen sozusagen das Ganze, was wir hier ja so ein bisschen theoretisch beschreiben, auch so ein bisschen greifbarer macht, aber in der Entwicklung auch eines Sinns, ja, oder auch gerade einer Vision, ist es meiner Meinung nach auch super wichtig, da auch alle mitzunehmen, weil dann ist auch die Identifikation mit dem, was wir da entwickelt haben, um ein weites höher, als wenn man sagt, okay, ich gebe jetzt mal irgendwie seitens der Unternehmensleitung was vor und habe dann was Schönes, was ich irgendwo an eine Wand hängen kann. Das ist es ja dann in der Tat nicht. Und wenn das dann gemeinschaftlich entwickelt wurde und man dann auch so einen Nordstern hat, ja, auf den man dann auch drauf guckt und auf den man hinarbeitet, dann ist es in der Tat was ganz Tolles, ne?
Ja, total. Und ich möchte es nochmal unterstützen, was du sagst, dass dieses gemeinsame Erarbeiten machen wir auch, wenn möglich, immer. Mhm. Ein Beispiel, was ich nennen darf, weil es schon zum Teil in Podcasts und so öffentlich ist. Du warst ja auch bei der Buchparty, wo die Anna-Theresa Korbut war, Geschäftsführerin vom HVV. Im HVV haben wir es genau so gemacht. Wir haben dem Fall für den Gesamt-HVV mit Mitarbeitenden aus verschiedenen Hierarchieebenen, 16 Personen in dem Fall, und nicht auf der Geschäftsführungsebene, sondern mit den Mitarbeitenden, das Leitbild für die nächsten Jahrzehnte vielleicht oder vielleicht zumindest fürs nächste Jahrzehnt entwickelt. Und dann haben wir gesagt, jetzt gibt's einen Pitch, nachdem wir einen Prototyp sozusagen mit den Menschen entwickelt hatten, gibt's einen Pitch vor den Geschäftsführern, vor Anna und ihrem Geschäftsführungspartner, wie so eine Art Höhle der Löwen. Und dann haben die sich darüber ganz offen unterhalten. Also haben dann gesagt, während alle anderen leise waren, so Fishbowl-mäßig, haben die sich darüber unterhalten, was halten wir denn jetzt von diesen Leitbildern, die wir vorgestellt bekommen haben. Sie haben zwei Leitbilder vorgestellt bekommen. was finden wir gut, was finden wir nicht gut, was fehlt uns und so weiter. Und dann haben wir weiter mit den Leuten dran gearbeitet. Die haben natürlich unglaublich viel gelernt, bezogen auf die Sichtweise ihrer Geschäftsführung, auf das, wo sie hinwollen und so weiter. Und dann haben wir mit denen weitergearbeitet. Was heißt das jetzt für das Leitbild? Und dann haben wir weitergearbeitet auf Bereichsleitungsebene. Wie findet ihr das Leitbild, was jetzt entwickelt wurde? Sehr, sehr gut ist das geworden, muss ich sagen. Also nach dieser Höhle der Löwen ist es richtig gut geworden. Und jetzt geht's eben, sind wir noch dabei, auf Bereichsleitungsebene und Geschäftsführungsebene weiterzumachen und dann mit allen Mitarbeitenden noch weiter. Also das kannst du eben auch mit einem ganzheitlichen Leitbild machen. Da musst du gucken, wie viele Leute bindest du mit ein. Das hat was mit der Unternehmensgröße zu tun und so weiter. In dem Fall der HVV ist ja nicht so riesig, dass man das jetzt irgendwie nicht mit 16 Leuten machen könnte. Bei einer größeren Organisation würdest du dann noch mehr Leute mit reinbringen. Und ne, wenn es jetzt ein eigenes Team ist, dann natürlich mit dem Team das entwickeln und vielleicht sogar stärker vom Team das entwickeln lassen, finde ich total hip, total modern. Und nicht nur das, sondern sehr, sehr clever, weil das viel näher an den Kunden zum Beispiel ist. Weil wir, also wer auch immer im Vorstand einer Organisation ist, ist ja jetzt nicht unbedingt so nah am Kunden, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Und insofern ist das total sinnvoll, da auch wirklich aus der Mitarbeiterschaft so eine Entwicklung zu machen und nicht nur beteiligen, um zu sagen, dann kauft ihr auch, was wir gut finden. Nein, die das wirklich entwickeln lassen, die Menschen, weil es möglicherweise großartig ist, was die entwickeln. Bisher habe ich das immer erlebt, dass dann der Vorstand gesagt hat, Mensch, ich hätte es nicht besser machen können. Ja, am Ende, ne? Zwischendurch gab es schon noch Kritikpunkte, aber am Ende habe ich das immer so erlebt, dass es richtig gut geworden ist.
Ja, das HVV ist ja ein Beispiel. In eurem gemeinsamen Buch hast du ja, als du diese drei Kernaspekte von Führung in der Digitalisierung beschrieben hast, auf den dritten Kernaspekt kommen wir ja gleich noch, da hast du ja auch immer Beispiele aus der Praxis genannt. Und da hast du ja zum Beispiel, soweit ich mich erinnere, beim Thema Leitplanken für Verantwortung auch Upsalsboom genannt. Und Upsalsboom hat das ähnlich ja mit dem Bodo Jansen so gemacht, als sie ihr eigenes Unternehmensleitbild entwickelt haben und auch sehr, sehr erfolgreich. Also das ist dann auch immer, das sieht man auch ganz, ganz deutlich, wenn Firmen sowas in der Art und der Methodik unter der Beteiligung der Mitarbeiterin dann umgesetzt haben, wie nachhaltig und erfolgreich das dann letztendlich auch ist. Ne?
Ja, total.
Genau,
ja. Also,
ja. Entschuldigung.
Welche Auswirkungen das hat. Ne? Mhm. Also wenn ich gefragt werde auch, was muss ich denn jetzt machen, Employer Branding, damit wir noch gute Leute kriegen und so weiter, ne? Dann verweise ich auch immer auf Upsalsboom, weil die sind in einer Branche, die in Corona eigentlich mega gelitten hat. Hotelbranche ist richtig, richtig schwierig geworden. Das ging ja so weit, dass du in Restaurants und in Hotels die Schilder gelesen hast, seien sie nett zu unseren Mitarbeitern. Gute Mitarbeiter sind schwerer zu kriegen als gute Kunden. Also so krass haben die gelitten und eben Upsalsboom überhaupt nicht. Upsalsboom hat immer noch viel mehr Bewerbung, als sie Leute einstellen können. Warum? Weil sie genau diesen Weg gegangen sind und einen ganz ehrlich gemeinten Sinn anstreben. Und das merkt man natürlich aus jeder Faser, auch an der Stelle, von wem auch immer, aber insbesondere natürlich von Bodo Jansen.
Zwei Elemente hast du erwähnt, und zwar einmal dieses Thema Leitplanken, auch gerade für diese Verantwortung dann auch, die letztendlich dann auch in diesen Speedbooten dann auch gelebt wird. Das zweite war eben das Thema Sinn und Vision. Und das dritte ist, soweit ich mich erinnere, dieses Thema, du hast es genannt im Buch, spürbare Sicherheit.
Ja, genau. Ganz genau, die spürbare Sicherheit, dass man nicht darum bangen muss, dass der eigene Job in Gefahr ist, wenn ich einen Fehler mache. Warum braucht es das, wenn wir selbstverantwortliche, kreative Teams haben wollen? Und das haben wir eben, sag ich mal, hergeleitet aus dem Zeitalter. Wenn wir die haben wollen, dann Selbstverantwortung übernehme ich nur und werde nur kreativ, wenn ich nicht sofort einen auf die Finger kriege, wenn ich was mache, wo ich einen Fehler machen kann. Ansonsten mache ich nämlich das, was ich sonst auch immer gemacht habe, weil ich weiß, das kann ich schon und da mache ich keinen Fehler. Also wenn ich ins neue Zeitalter möchte, etwas Neues ausprobieren möchte, ein neues Geschäftsmodell haben möchte, fantasievolle Menschen haben möchte, die gute neue Sachen entwickeln und die machen keine komischen Sachen, die da nicht zu uns passen, habe ich noch nie erlebt. Das wird immer so unterstellt, dann machen die irgendwie was ganz anderes. Nee, die haben, die Menschen in der Organisation, die haben ein Bewusstsein, was wichtig für uns ist. Hm. Und wenn ich das möchte, dass die das auch in ihrer Kreativität mit voller Power ausleben, dann brauchen die die Sicherheit, dass sie auch Fehler machen dürfen. Und absolut, dass sie dadurch lernen dürfen und dass sie was ausprobieren können und so weiter. Und wenn ich habe im Buch, ich finde es ganz toll, du hast das offensichtlich gelesen, finde ich großartig. Das habe ich nicht immer im
Buch. Ja, naja, ich versuche mich ja auch schon immer ein bisschen auf meine Gesprächspartner hier vorzubereiten und völlig unabhängig davon ist es, und ich habe es ja schon in der Intro gesagt, absolut empfehlenswert, total kurzweilig. Es ist auch, sagen wir mal, vom Umfang her so, dass man es auch mal relativ in der kurzen Zeit auch lesen kann. Und was mich da wirklich auch beeindruckt hat, das ist, dass du zu all diesen Sachen auch ein Praxisbeispiel bringst. Und ich glaube, das wird jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir auf das Praxisbeispiel jetzt eingehen zum Thema spürbare Sicherheit. Aber als Fußballfan hat mich das natürlich auch total berührt und als Fan auch von einem super Coach, nämlich Jürgen Klopp, dieses Beispiel mit Klopp und Nuri Sahin. Ja, also das war schon richtig, richtig gut und auch griffig, als du dieses Beispiel da beschrieben hast. Und ein super Beispiel auch für diese spürbare Sicherheit. Und das lässt sich ja leicht auch in Führungsalltag, ich mache jetzt unsere HörerInnen richtig neugierig.
Ja, ja, genau. Bitte dann lesen.
Auf das Buch. Aber das lässt sich auch leicht in den Führungsalltag übertragen, indem man dann wirklich auch sagt, okay, ich gebe euch auch die Sicherheit, ihr dürft auch mal Fehler machen, ihr dürft auch mal ausprobieren, ja. Und es schafft auch eine ganz andere Atmosphäre, kann ich aus der eigenen Erfahrung auch sagen, ja.
Ja. Ja, super, klasse. Genau.
Lass uns gerade noch mal bei den. Ich wollte gerade auf die Praxisbeispiele erst noch mal kommen, aber vielleicht noch mal was anderes, weil ich das vorhin so ein bisschen angefragt oder angeteasert habe, bevor du jetzt auf diese drei Kernaspekte von Führung in der Digitalisierung gekommen bist. Wenn du jetzt bei Kunden und Klienten dann auch bist und da hast du ja auch diesen geschärften Blick, was sind denn gerade aus dem, was wir jetzt alles so auch besprochen haben, für dich so die größten Herausforderungen in der Führung und welche Anforderungen gibt es denn überhaupt da auch an so New Leadership? Also
ich glaube, die größte Herausforderung für Führungskräfte in dieser Zeit ist es, wenn sie es besser wissen, ist trotzdem nicht immer zu sagen. weil meistens sind heute ja noch viele in Führungspositionen gekommen aus dem Wissenszeitalter, weil sie es einfach besser wussten, weil es die Experten waren. Und neue Wege aus dem Team werden dann gegangen, wenn sie sie gehen können. Mhm. Und das beschreibt David Marquette sehr schön. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist, der hat ein Buch geschrieben, Turn Around This Ship. Der war Kommandant eines Atom-U-Bootes und hat in diesem Atom-U-Boot, ein Atom-U-Boot übernommen, in der amerikanischen Marine, worauf er nicht geschult war. Und dann konnte er auf einmal keine Befehle geben, weil er hatte gelernt zu führen, indem man Kommandant ist und sagt, das musst du machen, also abtauchen, keine Ahnung. Ne? Und dann hat er Befehle gegeben und die Leute konnten die Befehle nicht ausüben, weil dieses Schiff konnte das nicht. Also der hat zum Beispiel gesagt, der wollte einen Stresstest dem Team unterziehen und dem U-Boot, und das machen die, indem die abtauchen, in einen höheren Gang schalten oder irgendwie sowas. Hat er gesagt, abtauchen, der nächste abtauchen. Dann stand da jemand und hat dann die Knöpfe gedrückt zum Abtauchen. Dann hat er gesagt, in den dritten Gang schalten, der nächste. Dann stand da jemand an diesem Pult und zuckt nur mit den Armen und macht nichts. Und sagt, wieso machen sie nichts? Dieses U-Boot hat keinen dritten Gang. Super peinlich. Und da sind ihm ein paar Sachen passiert, wo er dann gemerkt hat, wenn hier ich der Einzige bin, der auf diesem Deck hier denkt, dann haben wir ein Riesenproblem im Ernstfall. Weil die machen ja nur, was ich sage, und ich kenne mich nicht aus. Mhm. Und dann hat er angefangen, in der Marine, in einer der Hochleistungsgesellschaften dieser Welt, oder Organisationen dieser Welt, in Atom-U-Booten, hat er angefangen, hat gesagt, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gebe gar keine Befehle mehr. Mhm. Nur noch einen Befehl hat er sich vorbehalten. Dieser Befehl ist, wenn ein Atomsprengkörper gezündet werden sollte. Den hat er sich vorbehalten, alles andere nicht. Und dann hat er Und das ist genau das, nur ein Beispiel dafür. Da hat er gesagt, wie oft habe ich die Faust in der Tasche geballt, weil ich eigentlich jetzt es besser gewusst hätte. Aber wenn ich reingegangen wäre und es dann wieder gesagt hätte, hätten sie sofort die Verantwortung nicht mehr übernommen. Und das ist, glaube ich, der schwierigste Anteil für Führungskräfte, wenn ich Verantwortung abgebe, sie auch wirklich abzugeben.
Absolut. Also erlebe ich auch immer wieder. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen gepaart mit dem, was du ganz am Anfang beschrieben hast, als du über die Zeitalter gesprochen hast und dass einige noch wirklich auch so ein bisschen in diesen Industriezeitalter Modi dann hängen, ja, und wo es auch darum ging, dass natürlich auch gerade und auch später auch in der Wissensgesellschaft dass es auf Expertenwissen ankam und die auch in dieser fachlichen Führung noch sehr stark drin sind, ja, und die tun sich natürlich auch extrem schwer, meiner Meinung nach immer auch gerade Verantwortung abzugeben. Das ist das eine. Und natürlich spielt da auch aus meiner Sicht Vertrauen eine ganz, ganz große Rolle. Ja, also da könnten wir jetzt, und habe ich auch schon gemacht, eine eigene Podcast-Folge auch zu machen zum Thema Vertrauen, weil das hängt aus meiner Sicht ganz, ganz eng damit zusammen, ob ich auch überhaupt in der Lage bin, dann auch Verantwortung zu teilen oder Verantwortung abzugeben. Aber es ist natürlich eine logische Konsequenz aus dem, was du eben auch schon beschrieben hast, dass aufgrund der Komplexität und allem, was jetzt auch damit verbunden ist, gerade im Zeitalter der Digitalisierung, der eine oder die eine Führungskraft allein das gar nicht mehr bewältigen kann, sondern dass das Ganze natürlich jetzt aufgeteilt werden muss. Ja. Es gibt, glaube ich, manchmal noch Ausnahmen, die sind sehr, sehr selten. Also mir hat mal jemand erzählt, der war Kommandant von so einer Schweizer Fliegerstaffel, von so Kunstfliegern, ja, die dann wirklich mit ihren Düsenfliegern dann so ganz tolle Sachen machen. Und der hat gesagt, ey, ganz ehrlich, also bei uns zählt nur dieser eine Befehl, ja, und da gibt's nicht irgendwie einen Zweifel daran, wenn ich rechts sage, dass jemand drüber nachdenkt, muss ich jetzt wirklich nach rechts oder kann ich auch nach links? Aber das sind jetzt auch natürlich ganz andere Fälle, und da sind wir uns, glaube ich, auch beide einig, dass da nochmal auch das Thema Führung ein bisschen anders definiert ist. Aber auch da sage ich, Mitdenken explizit erlaubt, ja.
Ja, gutes Beispiel, ne? Also, das ist ja quasi dann eine Person, die den Überblick hat, wie ein Dirigent. Und die sieht von außen etwas anderes als wir von innen. Und den Dirigent braucht es auch weiterhin. Da kannst du nicht sagen, das Orchester spielt jetzt mal jeder für sich jetzt alleine und ihr kriegt alle die Selbstverantwortung. Das funktioniert an der Stelle nicht. Wir brauchen auch diesen Überblicksmenschen an vielen Stellen. Und es kann sein, dass das die Führungskraft in Zukunft ist. Das kann aber auch jemand aus dem Team in und wieder übernehmen. In Holokratie wechselt das. Dann ist es mal hier jemand aus dem Team, mal da. Das kann man durchaus auch wechselnd machen. Total. Und vielleicht ein Punkt noch. Wir sprachen eben über das Beispiel von Tanker und Speedboot. Das, was wir gerade besprochen haben, ist die Führung im Speedboot. Und wir haben noch bestehende Organisationen, die mit dem alten Geschäftsmodell Geld verdienen. Da sind wir in Prozessverbesserung unterwegs und in, sag ich mal, alten Kontexten durchaus auch noch wichtig. Und das ist ein weiterer Punkt, der super wichtig, schwierig für Führungskräfte an der Stelle ist, das zusammenzubringen, dass wir an der einen Stelle ja Prozessverbesserung machen sollen und nicht so viele Fehler machen sollen. Auf der anderen Seite sollen wir Fehler machen und ausprobieren dürfen und was Neues schaffen. Aber wo darf ich eigentlich was? Und das auseinanderzukriegen ist auch super schwierig. Genau, ich könnte wieder Beispiele nennen, aber du merkst, ich liebe Beispiele.
Aber das sind natürlich auch die Herausforderungen von sogenannten Übergangs- oder Transformationsphasen, ne? Also ich glaube, wenn wir irgendwann mal dann noch ein paar Jahre weiter sind, ja, und wir befinden uns dann auch schon in der nächsten Phase dann drin und haben vielleicht auch eine Transformation erfolgreich hinter uns gebracht, dann wird man über solche Fälle gar nicht mehr sprechen. Es geht ja gerade um mehrere Transformationen, also die du gerade beschrieben hast, dann generell auch immer noch sozusagen die Transformation ins digitale Zeitalter, weil viele immer noch nicht da angekommen sind. Dann haben wir aber auch sozusagen generationsübergreifende Prozesse oder Transformationen von der einen Generation in eine andere Generation. Auch total spannendes Thema, ja, also über Generationen hinweg zu führen oder verschiedene Generationen zu führen. Also es ist, glaube ich, einiges, was da gerade in Bewegung ist. Dominik, in deiner Beratungstätigkeit, da kommst du ja auch viel rum und in einem Buch von dir, dieses Future Ready People and Culture, da hast du ja sogenannte Best Practice Beispiele genannt. Nenn unseren HörerInnen doch mal eins, wo du sagst, das ist mir echt, also das möchte ich ganz gerne mal teilen, wo du sagst, das ist so eine Erfolgsgeschichte aus dem Unternehmen, wo die es jetzt auch schon so ein bisschen geschafft haben, weiß nicht, zukunftsorientiert zu führen. Also die schon wirklich auch da angekommen sind, wo man sagt, naja, das könnte ich jetzt mal als Best Practice Beispiel auch darstellen. Mhm.
Jetzt geht es um das Thema Führung speziell. Das Buch ist ja eher darüber, wie der Personalbereich sich verändern genau. soll. Aber ich nehme mal ein Beispiel, das ich gerne nehme, ist von der Firma AXA. Die haben 30 Autorinnen und Autoren mitgeschrieben in dem Buch mhm. und unter anderem eben auch Personen von der Firma AXA. Und die haben mhm. Objectives and Key Results, was wir eben schon hatten, die agile Zielsystematik eingeführt. Und sie haben es genau anders eingeführt, als man es normalerweise denken würde. Wir sagen immer, top-down muss sowas eingeführt werden. Erst ganz oben und dann die anderen Ebenen und so weiter. Und die haben im Vorstand auch gesagt, lass uns das top-down machen. Und dann hat der Personalbereich aber die Leute gefragt, wie wollt ihr es denn? Und dann haben die gesagt, um Gottes Willen, nicht top-down. Wenn ihr das top-down ist, ist das wieder so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Wir müssen das machen und wir haben da gar keinen Bock drauf. Lass es uns doch selbst entscheiden. Und dann haben die das gemacht. Haben die gesagt, wer OKR machen möchte, darf OKR machen. Wir bilden eine kleine interne Organisation, die für euch eine Beratungsschiene bildet. Mhm. Also so interne OKR-Coaches. Und das finde ich ein großartiges Vorgehen, weil jeder Bereich, der mitgemacht hat, jedes Team, das mitgemacht hat, hat von sich aus mitgemacht. Und die haben das einfach getrieben. Das ist eben auch transformationsmäßig, was du eben auch sagst, wie können wir die Leute eigentlich dahin begleiten? Viel, viel klüger, weil du schon den inneren Willen hast, den du sonst versuchst von außen zu stimulieren und dann manchmal nie stimuliert bekommst. Und dann ist das einfach irgendwann tot. Da kannst du noch so lange bohren, irgendwann ist es dann wahrscheinlich tot. Und deswegen fand ich das super clever. Aber zum Thema Führung noch ein Beispiel von der Swisscom. Von jemandem, der im Buch mitgeschrieben hat, aber über ein anderes Thema. Und zwar ist das der Emmerich Stoffel. Der ist im Personalbereich bei der Swisscom, hat ein Team von ungefähr 60 Leuten. Mhm. Und die haben viele Jahre SAFe gemacht, also agiles Projektmanagement, eine agile Projektmanagementstruktur, wenn du so möchtest, im Gesamtbereich eingesetzt. Und jetzt ist er zur Holokratie übergegangen. Das hatten die vorher auch schon mal vor SAFe probiert. Und er hat das wieder zurückgedreht sozusagen, aber auf Wunsch auch des Teams. Und das finde ich tatsächlich fortschrittlich, zu sagen, lass uns mal angucken, ob eine Organisationsstruktur, die komplett anders ist, unserem Team guttun würde. Mhm. Und er hatte auch schon die Entwicklung oder den Weg in diese Holokratie hinein, auch schon mit dem Team zusammen abgestimmt und so weiter. Man denkt vielleicht, oh Gott, so viel Abstimmung, so viel Schleifen und so weiter, wird das alles langsam. Ich bin ein Fan von diesem Spruch, ich glaube von Stephen Covey, wenn du es eilig hast, geh langsam. Nee, der ist von Lothar Seiwert, aber Stephen Covey hat gesagt, with people fast is slow and slow is fast. Also mit Menschen macht das Sinn, am Anfang langsam voranzugehen und dann hast du die Geschwindigkeit. Das gleiche ist mit dem AXA-Beispiel. Die haben das auch so gemacht, dass es erst langsam erscheint, aber die Geschwindigkeit kommt, wenn die Leute das selber wollen.
Absolut. Deswegen, ja. Zwei Beispiele. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch für die beiden Beispiele von AXA und Swisscom. Dominik, ich nenne dir jetzt mal fünf Begriffe, welche für mich im Kontext von einem New Leadership und einer sogenannten Future Readiness, so sage ich jetzt mal, sehr wichtig sind. Und ich möchte jeweils von dir mal einfach so ein paar kurze Gedanken dazu hören. Erster Begriff, Digitalisierung.
Digitalisierung, eine unglaubliche Chance und gleichzeitig eine echte Gefahr. Soll es länger sein oder wie hättest du es gerne?
Nein, das war schon sehr, sehr kurz und prägnant. Sehr gut, ja. Okay. Zweiter Begriff, Dominik, Transformation.
Das ist der schwierigste Anteil in dem digitalen Zeitalter zum Beispiel und in jeder Organisation, die Menschen mitzunehmen, ist der schwierigste und vielleicht auch der wirkungsvollste Anteil. Mhm.
Dritter Begriff, künstliche Intelligenz.
Ein mega tolles Thema, wo jede Organisation jetzt die Chance hat, in der Zukunft, für die Zukunft sich aufzustellen. Schnell sein bitte, legt los, KI ist kein Spaß, das ist super, super wichtig und kann Menschenleben retten und ganz viel tolle Sachen machen, kann auch Mist machen, genau wie Feuer.
Dem ist so. Vierter Begriff, Mindset.
Mindset ist zum Beispiel in Transformation auch super wichtig, können wir es direkt verbinden sozusagen. Hm. Welches Mindset haben wir heute und welches Mindset bräuchten wir eigentlich für die Zukunft? Und man kann sein eigenes Mindset bearbeiten. Eine schöne Übung dafür ist, für jeden, der zuhört, sich regelmäßig zu überlegen, wo würde ich denn gerne, was wäre meine Traumrichtung, wo ich hin möchte, und sich in die Erfüllung dieser Richtung regelmäßig reinversetzen, da verändert sich dein Mindset, weil du schon, nämlich schon gedanklich ein paar Mal da warst.
Sehr schön. Und mein letzter Begriff von den fünfen, Menschen.
Menschen sind natürlich das, was aus meiner Sicht die Zukunft weiterhin ausmachen wird, ob KI, ob Digitalisierung oder sonst was. Die Menschen sind der Kernfaktor, der das anwendet. Die Menschen haben die Aufgabe, aus meiner Sicht zum Beispiel KI mit ins Team zu integrieren und mit KI zusammenzuarbeiten und nicht KI auszuschließen. Das hat eine Mindset-Thematik wieder in sich. Oder Menschen sollten, sag ich mal, den Weg der Transformation gehen. Und Menschen sind an der Stelle sehr, sehr schwierig und trotzdem immer noch die wichtigsten und tollsten Geschöpfe.
Ja, fast schon auch ein schönes Schlussplädoyer. Menschen sind die wichtigsten und tollsten Geschöpfe. Lieber Dominik, die Zeit ist so schnell verflogen und ich bin mir ganz sicher, dass du unsere ZuhörerInnen mit deinen Gedanken zum Thema »Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit« begeistert und inspiriert hast. Am Ende dieser großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir noch die drei folgenden Fragen beantwortest. Und zwar meine erste Frage: Was möchtest du denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und menschlicher zu machen?
Selbst jeder kann Selbstführung übernehmen, ob du eine sogenannte Führungsrolle hast oder nicht. Und das heißt, geh in deine Organisation, geh in dein Team und schau mal, was du dazu beitragen kannst, dass ihr ins digitale Zeitalter kommt, dass ihr künstliche Intelligenz anwendet, um es ganz konkret zu machen, dass jeder in deinem Team die Transformation schafft. Und natürlich fang bei dir selbst an und lebe vor.
Ja, vielen Dank. Meine zweite Frage im Schlussmodus, Dominik. Wir haben ja ausführlich über Zeit, Geschwindigkeit, Digitalisierung und auch über, ich sag mal, New Leadership gesprochen. Welche drei Dinge sollte ich beziehungsweise auch die ZuhörerInnen von What I Do Inspires You aus dem, was du eben sehr, sehr anschaulich und eindrucksvoll geschildert hast, unbedingt mitnehmen, damit wir alle mit dieser Zeit gehen, also zukunftsorientiert aufgestellt sind?
Ja, warten macht keinen Sinn. Also Taten statt warten. Mhm. Lass uns lieber in die Zukunft gehen und sie gestalten, als abzuwarten, dass sie uns irgendwann gestaltet.
Da steckt jetzt fast schon was drin, was ich erwartet hätte als Antwort auf meine Schlussfrage. Und zwar, ich bitte nämlich gerne meine GesprächspartnerInnen am Ende unseres Gesprächs um ein sogenanntes Mutmacher-Plädoyer. Was ist denn dein konkretes Mutmacher-Plädoyer, Dominik, wie es nicht nur mir, sondern auch unseren HörerInnen gelingen wird, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern und voller Zuversicht in die Zukunft zu blicken?
Ich glaube, wir haben in Deutschland ganz, ganz viel, um vorne dabei sein zu können. Großartige Firmen, großartige Technologien und großartige Menschen. Und wir müssen diesen Weg gehen. Und jeder von uns kann diesen Weg gehen. Und da gibt es Menschen, die, wo man denkt, eine einzige Person kann doch sowas nicht anstoßen. Denken wir an Fridays for Future. Denken wir an Dinge, irgendwelche Bewegungen, sage ich mal, in Afrika oder sowas, wo dann Menschen, einzelne Menschen es geschafft haben, große Dinge anzustoßen. Das ist möglich und jeder von uns kann dazu einen Beitrag leisten. Und insofern mein Plädoyer: Geh den Weg in die Zukunft und je mehr du den Weg in die Zukunft gehst, desto mehr ziehst du die anderen mit.
Ganz, ganz toll. Vielen Dank und auch sehr, sehr mutmachend. Ja, vielen Dank, lieber Dominik, für dieses sehr inspirierende, informative und auch sehr kurzweilige Gespräch. Ich wünsche dir, dass du noch ganz viele Menschen auf der Reise des digitalen Zeitalters mitnimmst und auch dafür sorgst, dass Unternehmen und Menschen mit der Zeit gehen. Vielen Dank.
Danke dir.
Was für ein tolles Gespräch mit dem sehr inspirierenden Dominik René Fahrer. Schon der Start, wo er seine Passion mit dem einen Wort Entwicklung zusammengefasst hat und er sagte, ich liebe es, Menschen zu entwickeln und daran habe ich wirklich sehr viel Freude, sagt schon sehr viel über Dominik aus. Besonders hilfreich fand ich die zahlreichen Beispiele von Personen und Unternehmen, wo Dominik immer wieder den Bezug zur Praxis hergestellt hat. Last but not least bleibt mir auch das Mutmacher-Plädoyer von Dominik am Ende unseres Gesprächs in besonderer Erinnerung, wo er sagt, geh den Weg in die Zukunft und je mehr du den Weg in die Zukunft gehst, desto mehr ziehst du die anderen mit. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens. Wie nehmen wir denn aktuell Zeit wahr und warum haben wir das Gefühl, dass die Zeit schneller vergeht als noch vor 10 oder 20 Jahren? Warum haben wir gegebenenfalls auch nicht genug Zeit? Dominik geht hier zunächst auf die unterschiedlichen Zeitalter ein und orientiert sich hierbei an dem Modell von Frédéric Laloux. Alles startet mit dem Stammeszeitalter und der Wettbewerbsvorteil dort war der Zusammenhalt der Stämme. Als nächstes erwähnt Dominik das Agrarzeitalter und hier war der Wettbewerbsvorteil das Land und die vorhandenen Bodenschätze. Im Industriezeitalter waren insbesondere Prozesse ein großer Vorteil und im folgenden Wissenszeitalter haben Experten und deren Wissen einen Wettbewerbsvorteil geschaffen. Im heutigen digitalen Zeitalter sind es die Daten, die einen Wettbewerbsvorteil schaffen und diese Daten schaffen wiederum neue Geschäftsmodelle. Warum haben wir das Gefühl, dass sich die Welt so schnell dreht? Weil wir in Deutschland noch nicht so richtig im digitalen Zeitalter angekommen sind und uns teilweise immer noch gedanklich in den alten Zeitaltern befinden und uns auch immer noch an deren Wettbewerbsvorteilen wie zum Beispiel Prozessen orientieren. Hier ist es ganz wichtig, mit der Zeit zu gehen, um nicht irgendwann quasi nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein. Was sind die aktuellen Merkmale und Herausforderungen einer zunehmenden Geschwindigkeit? Dominik beschreibt das an dem Beispiel Entwicklung bzw. persönliche Entwicklung. Anstatt bei der Entwicklung auf ein stabiles Fundament zurückzugreifen und darauf ein solides Haus zu bauen, wo man vielleicht innerhalb der vorhandenen Räume etwas verändern kann, geht es heute vielmehr darum, sehr flexibel wie beim Zelten den Standort immer wieder zu verändern und sich anzupassen. Das bedeutet für uns Menschen, dass die für uns sicheren Säulen der Beständigkeit gerade ins Wanken geraten bzw. komplett wegbrechen. Weil das so ist, verspüren wir eine Unsicherheit. Im beruflichen Kontext heißt das, dass wir nicht davon ausgehen können, dass das, was wir heute noch tun, wir in Zukunft auch noch so tun werden. Das heißt, wir müssen uns verändern und sozusagen nochmal woanders zelten. Was ist also noch beständig und was können wir uns überhaupt noch festhalten? Hier kommt gerade in Organisationen und Unternehmen dem Sinn eine hohe Bedeutung zu, denn hier kann man den Menschen in Unternehmen etwas Beständiges bieten, während sich darunter sehr viel verändert. Was leiten wir daraus für Organisationen bzw. Unternehmen ab? Das heißt, was müssen wir tun, um mit der Zeit zu gehen und nicht zu gehen? Dominik sagt, wir brauchen unglaublich starke Teams, die es schaffen, diese vielen Sachen, die heute auf uns einströmen, zu bewältigen. Wir brauchen ein Team, was zu einem gemeinsamen Gehirn wird. In diesem gemeinsamen Gehirn müssen wir sehr gut zusammenarbeiten. Aufgabe des Unternehmens ist es, diesem Team Verantwortung und auch eine Richtung zu geben. Und hier schließt sich der Kreis zu dem bereits eben erwähnten Sinn. Denn selbstverantwortliche Teams brauchen eine Richtung mit einer Art von Beständigkeit, und das ist der Sinn oder auch Purpose. Wenn wir also wollen, dass sich unsere Organisation in Richtung Zukunft entwickelt, dann brauchen wir auch Messkriterien, welche zum Purpose passen. Dominik zeigt das unter anderem anhand des Beispiels des Unternehmens Recap. Es braucht also neue Organisationsstrukturen, wo selbstverantwortliche Teamstrukturen stärker entstehen. Wie nehmt ihr aktuell Zeit wahr und seid ihr gedanklich bereits im digitalen Zeitalter angekommen? Was sind für euch die aktuellen Merkmale und Herausforderungen einer zunehmenden Geschwindigkeit? Was müssen wir eurer Meinung nach tun, um mit der Zeit zu gehen und nicht zu gehen? Zweitens, was braucht es also, um zeitgemäß und auch zukunftsorientiert zu führen? Das heißt, wie muss sich Führung für das digitale Zeitalter aufstellen? Dominik zeichnet hier ein Bild, wo wir nicht mehr den großen Tanker haben, wo alle in eine vorgegebene Richtung steuern, sondern wir sind in einer Organisation mit vielen kleinen Speedbooten unterwegs, welche durch sehr viel Agilität und Selbstverantwortung charakterisiert sind. Wenn wir also eine neue Führung beschreiben, dann muss diese die Menschen dabei bottom-up dabei unterstützen, mehr Selbstverantwortung zu übernehmen. Dominik sind hier drei Bestandteile sehr wichtig, um im digitalen Zeitalter gut zu führen. Erstens, Leitplanken setzen. Die Führungskraft von heute muss die Strukturen, die es braucht, aufrechterhalten. Zweitens, Richtung geben. Dazu gehören Purpose, Vision und Ziele. Jede Führungskraft hat die Aufgabe, mit dem eigenen Team einen Sinn zu erarbeiten und diesen regelmäßig zu überprüfen und gemäß dem Ansatz von Simon Sinek zum Beispiel ritualisiert die Frage zu beantworten: Wo haben wir gemerkt, dass der Sinn, den wir leben wollen, wichtig ist in dieser Welt? Nur so stelle ich als Führungskraft sicher, dass der Sinn, den wir unserem Team gegeben haben, auch dauerhaft eine Konstante ist, an der wir uns festhalten können und an der wir uns immer wieder ausrichten können. Drittens, spürbare Sicherheit. Wenn wir kreative, selbstverantwortliche Teams haben wollen, dann geht es darum, dass die MitarbeiterInnen nicht das Gefühl haben sollen, dass der eigene Job in Gefahr ist, wenn man mal einen Fehler macht. Führungskräfte sollten also die Sicherheit geben, dass man auch mal Fehler machen darf und auch den Mut zum Ausprobieren haben sollte. Dominik sieht die größte Herausforderung für Führungskräfte in der aktuellen Zeit darin, dass, wenn sie glauben, es besser zu wissen, es trotzdem nicht immer zu sagen, sondern hier die Teams quasi in puncto Wissen mal gemäß deren Selbstverantwortung in Führung gehen zu lassen. Was braucht es eurer Meinung nach, um Teams in die Selbstverantwortung zu bekommen? Mit welchen Herausforderungen seid ihr als Führungskraft oder auch als MitarbeiterIn in einer Phase der Transformation konfrontiert? Was sind für euch die wichtigsten Fähigkeiten, um gut im digitalen Zeitalter zu führen? Drittens, was sind Dominiks Anmerkungen zu fünf Begriffen, welche im Kontext von Leadership sehr wichtig sind? Digitalisierung ist eine unglaubliche Chance und gleichzeitig eine echte Gefahr. Transformation ist der schwierigste Anteil, um Menschen wie zum Beispiel im digitalen Zeitalter mitzunehmen, aber auch gleichzeitig der wirksamste Anteil. Künstliche Intelligenz ist ein mega tolles Thema, wo jede Organisation jetzt die Chance hat, sich für die Zukunft richtig aufzustellen. Dominik sagt, schnell sein, bitte, legt los. KI ist kein Spaß, sondern super wichtig. Mindset ist zum Beispiel in Transformationen super wichtig. Welches Mindset haben wir heute? Welches Mindset brauchen wir für die Zukunft? Und man kann sein eigenes Mindset bearbeiten. Schöne Übung ist, sich zu überlegen, was wäre mein Traum in Richtung, wo ich hin möchte, und sich in die Erfüllung regelmäßig reinversetzen, das verändert schon das Mindset, weil man gedanklich schon ein paar Mal da war. Menschen sind das, was die Zukunft ausmachen wird. Egal ob Digitalisierung, KI oder sonst etwas, die Menschen sind der Kernfaktor, die das anwenden. Sie sollten den Weg der Transformation gehen und sie sind die wichtigsten und tollsten Geschöpfe. Welche Bedeutung messt ihr den Begriffen Digitalisierung, Transformation und künstliche Intelligenz insbesondere im Kontext von Leadership bei? Das eigene Mindset ist veränderbar. Welche Übungen kennt ihr, um euer Mindset zu bearbeiten? Welche Rolle spielt für euch der Mensch in der digitalen Transformation? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership-Community.